In der heutigen Folge möchte ich mich ein bisschen damit beschäftigen, warum wir diese Angst immer haben, uns zu zeigen und wer dieses Ich selbst, wer das überhaupt ist. Also vielleicht kann ich ein bisschen in die Tiefe gehen, was dieses Thema Authentizität angeht. Hallo und willkommen zu Mach dich nackig, dein Podcast zum Thema gelungene Kommunikation und Authentizität. Ich bin Silvi Wernecker, ich bin Coach, psychologische Beraterin und Kommunikationstrainerin und ich freue mich, dass du heute da bist. Ich gehe heute auf Insta und scroll da durch und dann springt mich genau das wieder an, so vermarkte dich selbst, sei du selbst. Und also jeder gefühlt zweite Beitrag und jeder Post ist schon so, sei du selbst. Und Himmel, wer ist das? Also wer ist das, dieses Ich selbst? Keine Ahnung, stellst du dir die Frage nicht? So, das klingt ja alles immer total, sei du selbst. Ich bin doch überfordert mit dieser Aufforderung, sei du selbst. Ja, Himmel, wer bin ich denn jetzt so ganz da drin? Und wenn ja, wie viele, um jetzt dann jemanden zu zitieren. Also es nervt mich schon. Und jetzt beschäftige mich seit 23 Jahren mit dem Thema Authentizität und mit Wahrhaftigkeit und wenn ich das du selbst, ja, sei du selbst, wenn ich das lese, wenn ich diese Aufforderung bekomme, dann entsteht bei mir großer Druck. Das Wort Kongruenz, das ja ursprünglich aus der Mathematik kommt und deckungsgleich bedeutet, das ist für mich ein sehr schönes Wort, weil es in der Psychologie bedeutet, innen ist gleich außen. Also verbale und nonverbale Signale passen zusammen. So, jetzt sind wir sehr oft in Situationen, die fordernd sind, sei es jetzt, dass wir angenehme Gefühle erleben, zum Beispiel, weil wir glücklich sind, vielleicht auch unangenehme Gefühle, weil wir traurig sind. Das bin ja auch alles ich. Ja? Also ich möchte ein bisschen mit diesem Mythos aufräumen, dass wenn man selbst ist, sozusagen statisch ist. Kongruent zu sein bedeutet eben, ich bin in einer Situation, irgendein Reiz kommt von außen, irgendjemand erzählt einen Witz und ich lache. Und wenn ich kongruent bin, dann lache ich genau so in dem Moment, wie der Witz halt bei mir ankommt. Und zwar lache ich ja nicht nur mit meinem Mund, sondern mit meinem ganzen Körper. Weil es gibt Schenkelklopferwitze und dann gibt es Witze, wo es die wirklich zerreißt vor lauter Lachen. Ich kann mit diesem Kongruent eben mehr anfangen, ja, weil ich weiß, dass ich jetzt in dem Moment etwas Schönes erlebe, ein Witz und dann lache ich. Am gleichen Abend kann etwas passieren, was mich sehr traurig macht. Und das bin ja auch ich selbst. Das heißt, dieser Mythos, der da entstanden ist, so, du musst du selbst sein und dann bist du möglichst optimiert. Ja, du lachst immer so und du bist, auch wenn du traurig bist, immer gefasst zum Beispiel. Keine Ahnung, welche Glaubenssätze wir da im Kopf haben. Wir haben da immer ein Bild im Kopf von uns. Und wir wissen ja, dass das sehr oft die Realität mit diesem Bild von uns selbst kollidiert. Ja, das ist so, wir kennen es aus der Kommunikation natürlich, dieses Selbstbild und Fremdbild. Wenn so eine Kollision stattfindet in unserem Kopf, dann sind wir immer überfordert. Ja, so. Aha, so habe ich jetzt zu tun. So habe ich auszusehen, so habe ich zu wirken. Ich muss möglichst souverän sein, weil dann bin ich gut. Das heißt, ich darf ja im Grunde genommen meine Selbste, ja, wenn ich lache, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin, das sind ja alles meine Selbste. Die darf ich ja gar nicht sagen, weil das kollidiert ja mit diesem statischen Bild, das ich von mir habe. Ist das jetzt halbwegs verständlich? Also dieser Mythos, der da entstanden ist, so und so habe ich zu sein, kommt ja vieles aus dem mentalen Training, wo es da immer um positives Denken auch geht. Wovon ich jetzt nur bedingt etwas halte. Also Leute, die mich kennen, die wissen das ja, dass ich dieses positive Denken ja nur teilweise für gut befinde, weil das ja toxisch sein kann. Wenn ich das jetzt auf die Kommunikation wieder umlege, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Bild von mir, so muss ich agieren, damit ich ich selbst bin, ja, also möglichst authentisch, und dann widerfährt mir etwas und plötzlich bleibt mir die Sprache weg. Jetzt habe ich von mir aus ein Bild von mir, wo ich möglichst souverän agiere, und dazu gehört es ja auch zum Beispiel schlagfertig zu sein, eine möglichst kluge, eloquente Antwort zu geben. Ja, und auf einmal fällt mir nichts mehr ein. Das passiert ja jedem. Ja, das gehört ja auch zu einem selbst dazu, dass man manchmal einfach mundstatt ist, dass man nicht weiß, wo soll ich jetzt. Und in dem Moment, wo ich jetzt so tue, als ob, bin ich inkongruent. Das heißt, mein Körper fällt zum Beispiel in die Schockstarre, weil ich denke, oh mein Gott, was sage ich jetzt? Und dann kommt aber trotzdem aus meinem Mund was aus, ja, ist alles gut. So, und das ist dann diese Inkongruenz. Das heißt, ich möchte das Thema Authentizität ein bisschen tiefer betrachten. Und mit tiefer betrachten meine ich wirklich, wie spricht denn unser Körper? Und wie gehe ich denn mit meinen ganzen Anteilen meiner selbst, der da draußen durch die Welt? Einmal bin ich traurig, einmal bin ich da, dann gibt es einen Kritiker, dann gibt es das innere Kind und keine Ahnung, wie viele Anteile wir ja haben. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig und notwendig für uns, dass wir uns von diesen Bildern befreien, so habe ich zu sein, wenn ich authentisch bin, und uns mehr darauf einlassen, was unser Körper spricht, wie es uns gerade geht, in welcher Tagesverfassung wir sind und wie wir dann sozusagen diese Kommunikation nach außen tragen. Weil es gibt eben diese Momente, wo ich traurig bin und nichts sagen möchte, und dann kollidiert das plötzlich mit diesem Bild, ja, ich bin immer positiv, ich bin immer glücklich, ich bin möglichst eloquent, ich bin, keine Ahnung, was weiß ich, was wir da alles für eine Bilder von uns selber haben, also diese Idealbilder. Wenn wir diese Idealbilder bitte einfach einmal in die Tonne hauen, dann tun wir uns ganz bestimmt etwas Gutes. Und wenn wir jeden Tag uns einfach darauf einlassen, uns immer wieder neu zu erfahren und kennenzulernen, dann werden wir merken, dass wir jeden Tag wer anders sind. Also so, ich bin ich selbst in der Früh und auf Nacht, nur da bin ich dann anders und morgen bin ich dann wieder anders. Ich glaube, dass dieses Neugierigsein auf das, was da in uns steckt, das ist wirklich in die Tiefe gehen. Und ich glaube, das zahlt sich aus. Nur ganz kurz ein paar Erklärungen, warum es uns auch so schwer fällt, diese, ich sage jetzt Glaubenssätze dazu, diese Glaubenssätze abzulegen. Ich nenne jetzt einen Glaubenssatz, Indianer kennt keinen Schmerz. Oder ich darf ja nicht weinen, weil dann wirke ich schwach. Da bin ich ja ganz weit weg von authentisch sein, in Wahrheit. So, jetzt kriege ich jeden Tag diese Aufforderung, bitte sei du selbst. Und gleichzeitig verhindern solche Glaubenssätze natürlich, dass das nach außen kommt. Weil wenn ich nicht weinen darf, wenn ich traurig bin, wenn ich nicht einmal schreien darf, wenn ich wütend bin, dann komme ich ja weg von mir selbst oder von meinen Selbsten, nennen wir es jetzt einmal so. Solche Glaubenssätze entstehen ja, das wissen wir ja aus der Psychologie schon sehr früh. Das sind Erfahrungen, die wir machen als Kinder, als Jugendliche, die sehr prägend sind. Ganz viele Erfahrungen, die wir machen, da erinnern wir uns nicht daran. Also es gibt Klienten, wo ich sage, so, hast du eine Idee, woher das kommt? Und die sagen, keine Ahnung. Ja, also es ist auch nicht immer zwingend notwendig, diese Schlüsselerlebnisse herauszufiltern und da zurückzugehen. Aber manchmal ist es eben hilfreich, herauszufinden, wann ist denn das jetzt eigentlich entstanden? Weil, und die erkläre ich jetzt, wie so ein Glaubenssatz und damit auch ein Verhaltensmuster entsteht. Du bist im Kindergarten und du wirst ausgelacht, ja, aus welchen Gründen auch immer. Und du erinnerst dich auch nicht mehr an diese Situation, aber an was du dich vielleicht erinnerst, und sei es nur, dass das unbewusst in deinem Körper abgespeichert ist, ist dieses Gefühl, das du damals erlebt hast. Das kann Scham sein, das kann auch Wut sein, vielleicht Traurigkeit. Auf jeden Fall war es eine Überforderung in dieser Situation. Und mit Überforderung meine ich, dass das Nervensystem einfach überfordert war. Also du hast dich nicht mehr sicher gefühlt. Vielleicht war es auch so, dass du dir gedacht hast, Gott bitte, der Boden soll sich auftun und ich möchte darin verschwinden. Vielleicht bist du ja eh damals aus dem Raum gelaufen. Und das hat dich geprägt. Und dann hast du es ganz tief in dein Unterbewusstes hineingegraben. Und irgendwann, und zwar genau dann, wenn du es nicht mehr brauchst, ja, du bist 25, du stellst dir einen Job vor und plötzlich kommt da so von außen ein Auslöser. Und ich sage jetzt bewusst nicht Trigger, weil nicht alles ist ein Trigger, bitte. Also nicht alles ist traumatisierend und deshalb ein Trigger. Aber nennen wir es wirklich Auslöser. Etwas erinnert dir, ein Geruch, ein Blick, irgendwas, ein körpersprachliches Signal deines Gegenübers erinnert dich an den Jungen, der dich damals im Kindergarten einfach ausgelacht hat. Und plötzlich tritt sozusagen dieser Glaubenssatz wieder auf. Weil damals, als Kind, hast du dir irgendwas dabei gedacht und aufgrund dieser Denkweise, ja, das kann sein, oh mein Gott, das ist, der ist so blöd, ja, oder der ist so gemein, hast du gesagt, das passiert mir nie wieder. Also wir leisten ganz oft so Schwüre und Eide, wenn wir Kinder sind. So, das mache ich nie wieder, weil dann passiert mir das auch nicht. Und durch diese Denkweise ergibt sich natürlich dann eine Handlung. Ja? Also du vermeidest es vielleicht dann ab diesem Zeitpunkt, dass du mit solchen Jungen spielst, weil du sagst, der hat rote Haare, der war damals zu mir gemein. Und das passiert auf einer unbewussten Ebene dann, dass du sagst, das mache ich nie mehr. Und jedes Mal, wenn du jetzt jemanden siehst, der rote Haare hat, hast du innerlich diese Vorurteile. Und du weißt gar nicht, woher das kommt. Es kann auch sein, dass du dir den Schwur auferlegt hast, nicht mehr zu weinen, weil sie dich genau deshalb ausgelacht haben. Und dann entsteht plötzlich ein Verhaltensmuster. Also du hast eine Denkweise, damals so, die sind gemein zu mir, die lachen mich aus, weil ich weine. Das ist natürlich nur eine Denkweise, weil wir wissen ja nicht, ob das wirklich die Realität ist. Aber das ist so unsere Hypothesen, die wir heute aufstellen. Der ist gemein zu mir, weil ich weine, lacht er mir jetzt aus. Die Handlung ist, gut, dann verbiete ich mir das jetzt zu weinen. Das heißt, du untersagst dir das. Ja? Und es gibt ganz viele Menschen, und die sitzen bei mir in der Praxis und die sagen, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal wirklich geweint habe. Und die kennen, die haben auch diesen Zugang nicht mehr, ja, zu diesem tiefen Gefühl der Traurigkeit oder der Überforderung. Also die sperren das vorher weg. Jetzt hast du eine Denkweise, du hast die Handlung auf das abgestimmt und aus dem heraus bestätigst du dir das. Und ich werde erklären, warum wir uns diese Glaubenssätze immer bestätigen. Für mich ist immer das beste Beispiel, und das erzähle ich jetzt seit über 20 Jahren auch bei meinen Seminaren. Ich war ein kleines Mädchen in der Volksschule und Mathe war halt nicht so meins. Und damals war das ist noch viel öfter aufgetreten, dass Menschen gesagt haben, du bist ein Mädchen und Mathe für ein Mädchen ist halt nichts, du bist in Deutsch und in den Sprachen wahrscheinlich besser. Also klare Rollenklischees. Und mein Vater hat es natürlich mir gesagt, ja, mach dir nichts, ja, bist ja ein Mädchen. Wenn du in Mathe schlecht bist, das macht dir nichts, bist ja ein Mädchen. Dafür bist du total super in Deutsch. So was hat sich in meinem kindlichen Gehirn natürlich geprägt. Ah, ja gut, ich kann das nicht. Das ist übrigens ein Glaubenssatz. Ich kann kein Mathe. Genauso wie es Leute gibt, die sagen, ich kann nicht singen. Was ich immer sehr amüsant finde, weil wenn du sprechen kannst, kannst du singen auch. Ist nur die Frage, wie es klingt natürlich. Ich bin dann ins Gymnasium gekommen und ich habe mir einfach schwer getan. Und das hat mich nicht interessiert. weil ich ja dachte, also ich habe diese Denkweise gehabt, ich kann kein Mathe. Jetzt habe ich natürlich weniger gelernt, ich habe die Hausübungen nicht gemacht. Und dann ist etwas passiert durch diese, und ich sage jetzt bewusst, negative Denkweise, ich kann nicht, hat sich das auf meine Handlung gelegt, nämlich ich habe nicht gelernt, ich habe die Hausübung nicht gemacht. Und das Resultat war im wahrsten Sinne des Wortes auch negativ. Und jetzt passiert was in unserem Gehirn. Wenn die Denkweise da dementsprechend ist und die Handlung dementsprechend, kommt auch das dementsprechende Resultat raus. Und das ist wie eine Bestätigung. Ja, wusste ich's doch. Ich kann keine Mathe. Ich habe Leute, die kommen zu mir in die Praxis und die sagen, bitte, ich brauche ein Rhetoriktraining, möchte auf der Bühne, aber ich kann das, ich kann nicht vor Menschen sprechen. Was ich auch immer spannend finde, weil dann sage ich immer, naja gut, Sie sitzen vor mir und Sie sprechen mit mir. Naja, das ist jetzt was anderes. Ja. Sage ich, sprechen Sie mit Ihrem Partner? Ja, ja schon, mit dem Chef, ja schon. Okay, Sie können also vor Menschen sprechen. Ja schon, aber nicht auf der Bühne. Aha, was ist passiert? Also da, irgendwann hat es vielleicht eine Vorerfahrung gegeben, die dir als kleines Kind dann Angst gemacht hat. Du warst überfordert, keine Ahnung, vielleicht warst du irgendwo bei einer Tombola und hast auf die Bühne müssen. Und die Leute haben gelacht und geklatscht und du als kleines Kind hast da gedacht, oh mein Gott, die lachen mich aus. Das sind oft so Mikroerlebnisse, die sehr, sehr prägend sein können. Und in dem Moment formt sich dann so ein Glaubenssatz. Und der ist ja in meinem Kopf, das ist eine Hypothese, die ich aufstelle. Und aus diesem Glaubenssatz heraus entwickelt sich ein Verhaltensmuster. Und jetzt haben wir ja, keine Ahnung, 15.000 Glaubenssätze bis zum 18. Lebensjahr. Und diese ganzen Glaubenssätze prägen dich so, dass du dann glaubst, so bin ich. Und das ist immer spannend, weil vielleicht ist das nur ein Verhaltensmuster, vielleicht ist das gar nicht deine Persönlichkeit. Und damit schließe ich jetzt wieder den Kreis zu dem, ja, wer bin ich denn eigentlich? In der Psychologie gibt es so viele unterschiedliche Zugänge und Strömungen. Ich bin ja selbst Systemikerin, habe aber durch die Ausbildungen und durch das Studium auch sehr, sehr viele unterschiedliche Strömungen miterleben dürfen. Es war sehr spannend. Und für mich hat sich da immer die Frage gestellt, was ist Persönlichkeit und was ist sozusagen Verhalten? Und was lässt sich abtrainieren und was bleibt? Und als Systemikerin bin ich der Meinung, vieles lässt sich ja wieder abtrainieren. Aber dazu braucht es die Bereitschaft, neugierig jeden Tag mein Selbst wieder neu kennenzulernen. Weil wenn ich jetzt hergehe und sage, nein, ich bin so, ja, ich kann nicht singen, oder ich kann nicht reden vor Leid, oder nein, ich weine nicht vor Menschen, das mache ich nie, ich bin nicht so, dann zementiere ich das ein, sozusagen. Dann bestätige ich mir das selbst, immer und immer wieder. Und das aufzuknacken, das gelingt natürlich jetzt in einer Therapie, in einer Beratung, in einem Coaching. Vielleicht auch, wenn man mit der besten Freundin, mit dem besten Freund wirklich zusammensitzt und sagt, du, jetzt sag du mir einmal, wie du mich wahrnimmst. Und da werden wir merken, da kollidiert das dann wieder. Gell? So dieses Eigenbild und das Fremdbild. Und da darf ich dann wieder hinterfragen. Und warum wir so Angst haben, hat eben was mit diesen, also uns zu zeigen, hat eben was mit diesen Glaubenssätzen zu tun, mit diesen Prägungen, mit diesen Erfahrungen. Aber noch einmal, die sind nicht einzementiert. Wenn ich da rausgehe in die Welt und sage, so bin ich, dann wird es mir schwerfallen, was Neues von mir anzunehmen. Und dann wird mich das irritieren. Das heißt, ich werde dann irgendwann einmal in einer Situation sein, auf einer Bühne vielleicht, oder ich werde irgendwo sein, wo mir Tränen runterrinnen. Und dann werde ich sagen, okay, das darf mich ja nicht irritieren, sondern das ist ja in Ordnung, weil das jetzt gerade da sein darf. Wenn ich allerdings mit meiner Persönlichkeit, wenn ich sage, nein, ich habe dieses Idealbild von mir, ich muss möglichst eloquent und gelassen und ruhig und ich darf nicht schreien und schon gar nicht darf ich weinen, wenn ich das habe, dann wird mich so eine kleine körperliche Empfindung, die da kommt, oder eine Träne, die natürlich da sein darf, wenn sie da sein will, sage ich, dann wird mir das so irritieren, dass ich mir verbiete, eben ich selbst zu sein. Was das Nervensystem angeht, ist das auch noch ein sehr wichtiger Punkt, den ich heute noch ganz kurz erwähnen möchte. Wir alle kennen wahrscheinlich den Begriff Parasympathikus und Sympathikus, also so das, der Teil des Nervensystems, der uns sozusagen in die Entspannung bringt, Parasympathikus, und der Teil des Nervensystems, der uns in die Aktion bringt. Wir sind Wesen, die es brauchen, in Sicherheit zu sein. Also so grundlegend, ja. Wir brauchen den Sympathikus, das ist ganz wichtig, damit wir in Aktion kommen, dass wir aufstehen können, dass wir wirklich sagen, so, ich will etwas bewegen, ich stehe auf, ich gehe arbeiten, whatever. Ich mache Sport. Aber so, wir brauchen den Teil, der sich aktiviert, auch immer regelmäßig des Parasympathikus. Also wir brauchen den Teil, der sagt, da wo ich jetzt bin, bin ich in Sicherheit. Und das kann sogar sein, wenn ich mit einem Bungee-Seil von der höchsten Brücke springe. Ja, gibt's immer noch den Teil in mir, der sagt, aber da wird mir nichts passieren. Weil ohne Seil springt doch keiner. Vermutlich. Ich selbst sein oder authentisch sein oder kongruent sein ist immer verknüpft mit, darf ich mich zeigen, bin ich in Sicherheit. Das ist ein totaler wesentlicher Teil, den wir nicht vergessen dürfen. Das heißt natürlich zu schauen, wenn ich mich jetzt unsicher fühle, einmal, okay, was ist es denn jetzt, was mich verunsichert? Und kann ich daran etwas drehen, schrauben, verändern? Also kann ich an dieser Situation etwas verändern? Manchmal kann es sein, dass ich sage, ich gehe jetzt nochmal kurz aus dem Raum, komme nochmal zurück, trinke ein Glas Wasser und lasse mich noch einmal auf dieses Gespräch ein oder auf diese Situation, in der ich gerade drinnen bin. Das kann aber auch sein, dass ich sage, ist das generell eine Situation, die mich verunsichert? Ja, wenn ich jetzt in einem Arbeitsumfeld zum Beispiel bin, das massiv das Nervensystem sozusagen triggert, dass ich mich ständig unsicher fühle, dann ist natürlich die Frage, bin ich da, wo ich bin? Bin ich da noch in Sicherheit? Kann ich da noch leben? Bin ich da noch richtig? Und das sind oft Entscheidungen, die wir ja nicht treffen wollen, weil das würde ja kollidieren wieder mit diesem Idealbild. Ja, es gibt Menschen, die sind in Führungspositionen, und ich mit einigen von denen gearbeitet, die auch sagen, naja, aber das kann ich nicht aufgeben, ja, diesen Status oder diese Position oder diese Firma, weil noch von außen betrachtet ist das ja toll. Aber innen fühlt es sich nicht mehr richtig an, weil ich nämlich nicht mehr in Sicherheit bin. Und das ist der Moment, wo Menschen unzufrieden sind und irgendwann schleichend natürlich sogar in eine Krankheit sich manövrieren. Ja, das kann eine psychische oder auch physische Erkrankung sein. Und da spreche ich noch gar nicht von einer Überlastungsdepression, sondern es fängt schleichend an. Du bist unzufrieden, du kannst nicht mehr so gut schlafen. Da bist du schon in einer Situation, wo du dich nicht mehr sicher fühlst. Wie kannst du jetzt diese Situation ändern? Also was kann dazu beitragen, dass du dich wieder sicher fühlst? Das ist enorm wichtig, damit du dich zeigen kannst. Damit du auch sagen kannst, na, das ist jetzt gerade zu viel, ja, das will ich nicht mehr. Wenn das aber wieder mit diesem Idealbild von dir kollidiert, dann darfst du bitte wirklich dieses Bild, das du von dir hast, einfach einmal zerstören und sagen, wer möchte ich denn wirklich sein? Will ich so leben? Geht's mir gut so? Bin ich da in Sicherheit? Ist es das, was ich will? Ob das in der Beziehung ist, ob das im Job ist, ob das auch mit Freunden ist, das ist für uns die Challenge. Die Frage dürfen wir uns stellen. Und wenn wir uns diese Frage gestellt haben und diese Frage wirklich mit Nein beantwortet haben, bin ich da noch in Sicherheit? Fühle ich mich da noch wohl? Dann geht es darum, wirklich etwas zu verändern. Das schauen wir uns vielleicht in der nächsten Folge an.